Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Bundespolizeipfarrer in Koblenz.
Ja, hi. Und hier ist Wolfgang Edler in Bad Oeynhausen, Eidinghausen, am Mikro hier. Ja, und endlich sind wir wieder vereint. Es hat lange gedauert. Wir hatten ja in den Ferien, ich hatte leider ein bisschen Urlaub.
Der feine Herr musste Urlaub machen.
Ja, ja. Und da konnten wir leider keinen Podcast aufnehmen, weil das Internet auf dem Campingplatz so schlecht ist.
Naja, wie an vielen Stellen in Deutschland, muss man sagen.
Das ist ja gar nicht in Deutschland gewesen. Und okay. Das Internet ist da auch schon viel besser geworden, aber ich hatte keine Zeit, ich hatte Urlaub. Ja, aber jetzt sind wir wieder da und wir haben schon festgestellt, wir quatschen schon eine Stunde hier, wir mussten uns erstmal alles erzählen, weil wir müssen ja dann immer die Spreu vom Weizen trennen und überlegen, was können wir in diesem Podcast überhaupt erzählen und was nicht. Das haben wir schon intensiv gemacht und deshalb sind wir beide schon total heiser und können schon gar nicht mehr.
Wir wissen ja auch nicht, ob wir, also wir senden ja Weizen. Ne? Also Spreu haben wir ja vorher
abgeschnitten.
Ja, denke ich doch mal, oder nicht?
Nein. Doch, doch.
Ich weiß nicht. Ja, es gibt immer Dinge, die man bespricht und ja, egal. So, jetzt sind wir jedenfalls da. Ich war kurz in Berlin und habe ein Ethik-Update gemacht, so heißt das bei uns, einmal im Jahr. Gibt es mit Professor Rainer Anselm, kriegen wir so eine ethische Auffrischung. Es ging diesmal zum Beispiel um das Thema Antisemitismus und um Forumstudie und um das Beichtgeheimnis. Nur leider habe ich enorme Zahnschmerzen gekriegt und konnte nur mit einer dicken Backe noch leben und musste mich leider dann hier in ärztliche Behandlung geben und kann immer wieder sprechen. Hurra! Mhm. Damit war nicht zu rechnen, man wusste es nicht.
Ja, aber du siehst eigentlich auch relativ normal aus, möchte ich sagen.
So relativ, was?
Ja, ich will mich da jetzt nicht zu sehr festlegen, aber.
Jetzt will ich mal vorsehen. Ich habe so ein Duckface. Das kennt man doch auf diesen Selfies, die man so schießt, dass man so die Lippen so. Ach man, man wird älter, ja. Ist halt so.
Ja, das war also wenig erholsam.
Ja, das ist überhaupt nicht erholsam, genau.
Genau, du hattest überhaupt viel zu tun. Hast du denn Ostern auch einen Gottesdienst halten dürfen?
Nee. Aber ich habe tatsächlich ich habe zwei Dinge getan. Erstens einen Gottesdienst besucht. Ein sehr schöner Gottesdienst mit ein bisschen klein, alles der Superintendent hier gehalten. Schöne Predigt.
Ist die Superintendentin so klein oder?
Der Superintendent ist ganz groß sogar. Eine kleine Kirche nicht so gut besucht, aber ein schöner Gottesdienst, sehr traditionell, mit einer schönen Predigt, mit guten Gedanken, die ich heute noch wirklich ehrlich jetzt aufnehme. Also ein Gedanke war, dass warum Jesus keine Antwort bekommt am Kreuz, weil Gott ihm so nah ist, dass es eins ist sozusagen. Man sich selber keine Antwort geben kann auf die Gottverlassenheit und dass Jesus so bei sich bleibt, trotz der Dinge, das war schön, wirklich sehr bewegend, tolle Predigt. Und danach habe ich auf deine Anregung hin, kurzzeitig bin ich Kunde geworden bei RTL Plus. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir die Passion angeguckt. Ich war so neugierig, nachdem was ist. Und ja, du, was soll ich sagen? Also, ich war echt begeistert, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Ja, guck. Ja. Da bin ich ja baff.
Ganz erstaunlich. Deine Kritik, die du damals angebracht hast, man hätte ein bisschen mehr von Gott erzählen können, stimmt. Aber ich habe so ein bisschen, ich war echt emotional, Doro auch, wir waren emotional bewegt, haben fast ein bisschen geheult und fand es gar nicht lächerlich oder so.
Nee, also das, muss ich sagen, fand ich auch nicht so. Das ist schon was, was auch bewegt. Ne?
Genau.
Ja, und diese Nummer, dass die, also das hat mir ja sehr zugesagt, habe ich ja schon gesagt, diese Nummer, dass diese halbwegs modernen Lieder praktisch die jeweilige Stimmung der Situation so ein bisschen wiedergeben.
Sehr gut. Und ich fand sehr gut diese Stelle zum Beispiel, als Jesus da von Judas verraten wird, dieses Out of the Dark into the Light, dieses Falco-Lied, das war also Respekt. So, das, so habe ich oder wir Ostern verbracht. Du hingegen warst ja noch im Dienst wahrscheinlich, ne?
Richtig. Also ich habe am Ostermontag noch einen großen Gottesdienst gehabt. Also konnte leider nicht zur Verabschiedung meines Nachbarkollegen hier in der Nachbargemeinde ist der Pfarrer verabschiedet worden. Da wäre ich natürlich auch hingegangen, aber ich hatte leider selbst Gottesdienst, denn ja, wir hatten Ostermontags Familiengottesdienst mit 4 Taufen und Osterbrunch in der Kirche. Dann also das Buffet und die Tische und alles in der Kirche aufgebaut. Wir haben ja so ein so eine Seitenempore und darunter haben wir das dann alles so gemacht. Und das war sehr schön, sehr viele nette Gespräche, auch coole Begegnungen mit Leuten, die da jetzt mal so hinkamen. Das sind so Gelegenheiten, wo wirklich auch mal so ganz andere Leute plötzlich da sind, um sich das mal anzugucken. Und die Taufen waren auch mal so ein bisschen anders, weil es drei Konfis waren, die also vor der Konfirmation noch getauft werden wollten und zusammen mit einem Geschwisterkind. Und also die waren alle schon so, dass man sie selber fragen konnte. Und also das war im Grunde jetzt mal so eine richtig mündigen Taufe. Hat auch mal was. Also
ja. Absolut. Ja. Das ist auch schön, ne? Die Kinder kriegen das mit oder so. Das ist schon, ja, das ist toll, finde ich auch. Also Ostern ist ja sowieso ist ein schönes Fest mit schönen Gottesdiensten. Für Pfarrer oft anstrengender von der Zahl her als Weihnachten, aber irgendwie substanzieller und irgendwie auch beflügelnder, finde ich, als Weihnachten. Ne? Weihnachten ist ja mehr so ein bisschen so, ja, Gefühl und Melancholie und Freude, so gemischt, manchmal solche Dinge. Ostern ist so Power, ne? Ist trotz Tod und so eben diese Auferstehungssache, es gibt Schwung. Schön.
Ja, es gibt ja diese Tradition, dass dann auch Witze erzählt werden in den Gottesdiensten, weil angeblich ist, also erstmal wird der Teufel ausgelacht, wird da gesagt. Und zum Zweiten, es ist wohl so, dass eben durch diese gedämpften und oftmals auch sehr traurigen Zeiten der Passion, wo wenn die Gottesdienste auch alle so ein bisschen düster sind und ja auch abgespeckt von der Liturgie alles so ein bisschen mehr ins Depressive geht, dann so, dass dann, nachdem man das 7 Wochen gemacht hat, die Gemeinde überhaupt erstmal das Lachen wieder lernen muss. Und da gibt es tatsächlich die kirchliche Tradition, dass die Pfarrerschaft dann im Gottesdienst Witze erzählt, damit die Gemeinde mal langsam wieder ins Lachen kommt. Macht ihr sowas in Koblenz auch?
Nein, ich finde das auch recht absurd, muss ich sagen. Denn erstens glaube ich nicht, dass die Leute so traurig sind, dass sie jetzt in dem Sinne aufgeheitert werden müssen. Und dann, weiß ich, finde es mal so krampfhaft, dass der Pfarrer dann mal einen Witz erzählt. Man darf in der Kirche lachen.
Richtig,
oh, das ist vielleicht ein Tabubruch. Also nein, das war Spaß. Ich glaube, die Freude, ja, die muss anders spürbar werden. Und die Hoffnung muss ich auch an Karfreitag noch zeigen, würde ich mal sagen. Aber dafür braucht man, glaube ich, keine Witze, meine ich. Also, hast du Witz erzählt oder was?
Ja, ich hatte morgens im Radio was gehört und das habe ich dann hinterher auch noch mal erzählt, aber wirklich so nicht zum Osterlachen im Gottesdienst, sondern so zum Schluss, um diese Tradition auch noch mal überhaupt erwähnt zu haben. So, ich fand es irgendwie ganz originell und da hatten die diesen im Radio diesen Witz erzählt, kennst du wahrscheinlich auch, dass also Jesus am Karfreitag eben getötet wird am Kreuz und muss dann ja, bevor die Sonne untergeht, relativ schnell noch beigesetzt werden. Und Josef von Arimathäa stellt eben sein Felsengrab zur Verfügung und sagt, also wir können den Herrn da reinlegen und so. Und ja, jetzt Sonne geht unter, Jesus ist beerdigt und ist alles gut. Und Josef muss jetzt nach Hause und seiner Frau erklären, dass er das Grab abgegeben hat. Und die Frau sagt, also bist du denn verrückt, Mensch, unser Familiengrab, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch eigentlich für unsere Familie vorgesehen und so. Und er sagt, ach, richte dich nicht auf, ist doch nur fürs Wochenende.
Ja, gut.
Ja, Knüller, also.
Ja, komm, es ist schon ein bisschen lustig. Also, ist auch, hast ja auch. Alles gut. Kann man machen, aber wie gesagt, ansonsten finde ich, muss die Fröhlichkeit, muss ein bisschen anders noch vielleicht irgendwie kommen. Aber tut's ja auch. Das war ja sicherlich nicht alles.
Nein, nein. Also war sehr schön und dann sind wir tatsächlich noch an diesem Tag hinterher später in Urlaub gefahren und das war auch schön.
Sehr schön. Dann sind wir ja jetzt, also du gut erholt.
Genau. Das ist übrigens, haben wir, glaube ich, auch gerade in Corona mal schon so thematisiert. Das ist etwas, was ich an Ostern immer ausgesprochen schade finde, dass alle Welt über Ostern in Urlaub fährt.
Ja. Ja.
Denn eigentlich ist das ja das größte Fest, was wir überhaupt haben. Ja, Jesus besiegt den Tod und also der Karfreitag, dieser Tag für uns und dann das wichtigste Fest der Christenheit, Ostern. Dafür gibt es ja immerhin auch Urlaub beziehungsweise Ferien und alle Welt fährt in Urlaub und nur so der heilige Rest sozusagen bleibt zurück und feiert dann irgendwie in stark dezimierter Zahl Ostern, was dann eben auch nicht so fröhlich ist, wie es sein könnte, wenn die anderen alle dabei wären. Das ist eigentlich schade. Und das war in Corona dann ja so interessant, dass viele Leute da nicht in Urlaub fahren durften oder konnten. und dann gesagt haben, wir entdecken Ostern für uns jetzt als Fest mal ganz neu. Das habe ich in der Zeit ganz oft rückgemeldet bekommen, auch über diese ganzen Internet-Angebote, die man dann gemacht hat, oder diesen Ostergarten. Die Leute haben sich einfach auch, weil nichts anderes ging, natürlich ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das dann auch auf die Jahre danach ausstrahlt, die Leute wieder mehr Ostern für sich als Fest entdeckt haben. Das scheint aber nicht so zu sein.
Also ich habe letztens, haben wir noch darüber geredet, weil der im Moment um die große Frage geht, dass diese Corona-Zeit aufgearbeitet werden muss und was da an Verletzungen aneinander angetan worden ist und so. Und ich kann mich noch erinnern an diese Aussagen einiger Leute, die gesagt haben, Mensch, durch Corona wird sich viel ändern. Menschen werden sich besinnen auf die Bedeutung von Kontakten, was Nähe bedeutet, dass man endlich mal wieder sich präsentisch, also im Gegenüber sehen kann, wie sehr wir das alles vermissen. Und wir müssen auch mal ökonomisch umdenken, ob wir unseren Konsum nicht verändern und so weiter. Geblieben ist davon eigentlich gar nichts, finde ich. Nichts. Die Menschen haben sich ein bisschen verändert. Nichts. Keine Lehren
rausgezogen. Nee, aber sie versuchen jetzt irgendwie aus der Corona-Zeit noch irgendwie Vorteile oder Geld rauszuschinden. Also jetzt vor Tage hat hier, stand jetzt in der Zeitung auch, dass eine Familie geklagt hat, weil die Tochter sich in der Schule mit Corona angesteckt hat und die ganze Familie musste in Quarantäne bleiben und sie wollten jetzt 19.000 Euro Schadenersatz. Ja. Da dachte ich, ja, seid doch froh, dass ihr es überstanden habt. Und das, also es ist ja nun mal auch das Problem, wenn keiner wirklich weiß, was man denn wirklich machen kann, was man machen muss und wo die Grenzen sind, dann ist es vielleicht besser, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vorsichtiger zu sein als nötig. Aber also hinterher Leuten Vorwürfe zu machen, wie sie warum gehandelt haben, finde ich auch ein bisschen billig. Also
ich finde das auch. Also ich meine, klar, ne, es ist natürlich so, das ist ja immer so, da gibt es auch einen Namen für, ich weiß nicht gerade, wie das nicht heißt. Also wenn die Katastrophe nicht eintritt, sind die Leute, die gewarnt haben sozusagen, sind dann beschämt, weil es ja nicht so schlimm gekommen ist. Obwohl es ja nicht so schlimm gekommen ist, weil diese Leute gewarnt haben. Mhm. Dann glaube ich, gibt es natürlich Dinge, die man auch irgendwie, wo man sagt, vielleicht fürs nächste Mal sollten wir aus bestimmten Dingen lernen. Da hat Lauterbach, glaube ich, recht, der sagt, ich finde ihn sonst nicht immer so klasse, aber wenn er sagt, wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig Schuld in die Schuhe schieben, sondern überlegen, falls sowas nochmal passiert, was können wir dann besser machen? Ne? Und ich finde, da können wir auch als Kirche, ich war damals selbst jemand, der gesagt hat, lieber vorsichtig, lieber Abstand, wir müssen auch nicht immer Gottesdienst feiern und so. Heute würde ich sagen, ja, wenn das nochmal ist, würde ich, glaube ich, die Prioritäten doch auch in der Kirche noch ein bisschen anders setzen und sagen, vielleicht muss man doch ein bisschen mutiger sein, vielleicht muss man doch mal diese Altenheimbesuche, die nicht möglich waren, ein bisschen mehr für eintreten, zum Beispiel solche Dinge, ne?
Ja, da weiß man natürlich auch, dass, also da hat man die Erfahrung gemacht, dass die Konsequenzen oftmals schädlicher waren als die Krankheitsrisikosituation. Aber wer weiß das am Anfang, ne? Und klar, da kann man dann sagen, vielleicht haben wir da was rausgelernt, aber vielleicht auch nicht. Also die nächste Epidemie oder Pandemie könnte ja auch wieder andere Eckdaten haben. Und so einfach 1:1 übertragbar ist das bestimmt alles immer nicht.
Gut, aber was wir gemacht haben, ist natürlich im positiven Sinne. Wir haben viele Techniken gelernt, also dass wir überhaupt diesen Podcast machen und das jetzt auch noch über so eine Software. Das sind ja alles Errungenschaften, die sich dort ergeben haben. Auch, glaube ich, das digitale Lernen, sind wir viel besser aufgestellt jetzt in diesen Dingen. Und ich glaube wirklich trotzdem, dass man vielleicht beim nächsten Mal vielleicht doch nochmal anders abwägen muss. Also ich würd nicht alles genauso machen, glaube ich. Weiß ich nicht. Also sag mal, bestimmte Absurditäten, ne, wie diese Ausgangssperren oder solche Dinge, oder dass man halt im Kurpark den Maske tragen musste, war vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben.
Naja, und jetzt gehen wir aber ja munter sowieso wieder ins Frühjahr und neues Leben. Und neues Leben ist ja tatsächlich, wie habe ich diesen Übergang wieder?
Du willst wirklich... Wir haben nicht mehr so viel Zeit, das sag ich dir. 14:33.
Das stimmt. Das schon.
Ja gut, wir können jetzt auf den Text gerne kommen. Da müssen wir uns jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen sputen, ne?
Der ist nämlich jetzt, genau. Aber neues Leben aus dem Tod, das ist ja so die Botschaft von Ostern. Und der für den kommenden Sonntag vorgeschlagene Text ist ja vielen, glaube ich, noch relativ präsent, weil das erst vor gar nicht so langer Zeit Jahreslosung war. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hatten wir ja schließlich im letzten Jahr erst, also, und viele hat dieser Text auch begleitet, 1. Mose 16. Das ist aber jetzt am Sonntag Predigtext, und du wolltest doch mal einen längeren Vortrag dazu halten, warum dieser Sonntag so heißt, wie er heißt.
Ja, genau, das Misericordia Domini, ne? Genau,
also. Schöner Vortrag, ja.
So heißt er jedenfalls, genau. Also die Barmherzigkeit, ne?
Genau.
Des Herrn. Und jetzt fragt man sich natürlich auf den ersten Blick, diese Geschichte, die da jetzt erzählt wird im Buch Genesis, im 16. Kapitel, hätte ich nicht als erstes unter dem Begriff Barmherzigkeit gelesen, obwohl es vorkommt. Denn sie hat ganz andere Spannungsmomente, finde ich, ne? Erstmal.
Ja, eine ganz schräge Geschichte aus heutiger Sicht. Ich glaube, in der Antike war das wahrscheinlich nicht so schräg, wie wir das heute empfinden, weil da eben so manche Regelungen einfach auch waren. Damals war es unglaublich wichtig, so in dieser Urzeit, dass Kinder da sind, die einen versorgen, wenn man alt ist. Und das Problem ist, Sarai und Abraham sind schon ziemlich alt, haben aber keine Kinder, haben die Verheißung von Gott, eure Nachkommen sollen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel, aber es kommt kein Nachwuchs. Und ja, das war insofern damals eben besonders problematisch, weil es ja eben keine Altersrente und keine Versorgung, keine Krankenkassen und was auch immer gab. Das heißt, wenn Menschen dann nicht mehr selber konnten, dann waren sie im Grunde aufgeschmissen. Da waren damals die Kinder die Altersversorgung und die Krankenversicherung. Und Sarai, so wird das jetzt hier geschildert, das ist auch umstritten, ob es jetzt wirklich so oder ob es ein bisschen patriarchalisch verbrämt erzählt wird. Sarai sagt jedenfalls, also Gott hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, also geh du doch, Abraham, zu meiner Magd.
Genau, ja. Da werden ja so verschiedene Fantasien frei, also sozusagen halt, da denkt man sich, naja, du hast es gerade so schön gesagt, Kinder und so weiter, dass es darum geht, aber irgendwie läuft da so ein anderer Film ja auch gleich mit, dass man sich sagt, naja, der kriegt jetzt praktisch von seiner eigenen Frau sozusagen die Erlaubnis, Sex mit der Magd eben zu haben, ne? Und
ganz umgehen wird, kann man das wahrscheinlich nicht.
Nee, und man hört auch jetzt nicht, dass Abraham scharf protestiert und sagt, das geht auch gar nicht.
Naja, immerhin heißt es da, Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Also er musste sich da schon reingeben, das schon, ja.
Ja, weiß man.
Weiß man nicht. Nee. Er war ja nur auch schon alt.
Ja, genau. Und die Bibel muss ja auch so ein bisschen da, glaube ich, ein bisschen korrekt sein und darf dann nicht falsche Fährten legen. Also wird das jetzt so dargestellt, dass schweren Herzens jetzt Abraham diesen Schritt geht. Vielleicht war es ja wirklich schwer, man weiß es nicht. Genau.
Ja, also ich meine, diese Geschichten, es gibt einige davon in diesem Teil des Alten Testaments. Legendär ist ja diese Geschichte von Onan, der Nachkommen schaffen soll seiner Verwandten, die und er. Das war eben damals so, dass wenn sie durch ihren Mann, der nicht schwanger wurde, dann sollte jemand anders dafür sorgen, dass Kinder da sind, die später versorgen können. Und Onan schläft dann zwar mit ihr, unterbricht den Geschlechtsverkehr dann aber und lässt seinen Samen, wie es dann heißt, auf den Boden fallen, dass er da verderben und stirbt dann hinterher. Und dann daraus wurde dann völlig verquererweise das Ablehnen des Onanierens, wie man so sagt, also des Masturbierens, weil man da sagte, da sieht man, was dabei rauskommt. Aber darum geht es in der Geschichte gar nicht. Es geht ja darum, dass Onan nicht bereit war, der Frau Nachkommen zu schaffen. Und hier ist eine ähnlich verquere Situation. Es ist natürlich hoch belastet,
ja.
Ne, aber es geht darum, dass da in dieser Situation Kinder nötig sind, um eine Zukunftsperspektive zu geben. Und an diese Kinder kommt man im Allgemeinen durch bestimmte Techniken.
Ja, und jetzt...
Die Älteren werden sich erinnern.
Ist natürlich wieder so ein bisschen so die Geschichte. Da steht ja, er ging zu Hagar. Ja, ist ja klar, was halt gemeint ist. Und die war schwanger. Das heißt, könnte man ja jetzt auch so ein bisschen frauenfeindlich sagen, naja, es hat da offensichtlich an Sarah gelegen. Ne? Man weiß es gar nicht. Naja, jedenfalls wird sie schwanger und das könnte ja jetzt alles ganz schön und harmonisch sein, ist es aber dann doch nicht, weil jetzt die Magd Haga ihren Triumph daraus zieht und sagt, siehst du, ich bin schwanger geworden und so und jetzt achtet sie ihre Herrin gering. Also ich denke, die wird sich jetzt ein bisschen lustig gemacht haben über die Sarah und sich so ein bisschen als die Wertvollere gefühlt haben, ne?
Ja, das kann man ja auch nachvollziehen, so diese Situation. Und es ist natürlich insgesamt hochbrisant, denn sie ist eine ägyptische Magd, also die aus einem ganz anderen, an einer ganz anderen Kultur, hat auch mit Gott überhaupt nichts zu tun bis dahin, wohnt bei denen. Und die Frau des Hauses, die doch unter dieser großen Verheißung mitsteht, die Gott Abraham und Sarai gegeben hat, die wird nicht schwanger, aber sie wird's jetzt. Das ist natürlich auch Stoff für Zoff, ne?
Ja, und ist aber auch wieder so ein bisschen so eine miese Geschichte, weil immer Frauen, die jetzt, das ist ja manchmal heute noch so, dass Frauen, die keine Kinder bekommen können, vielleicht liegt es auch am Mann, das weiß man nicht immer genau, aber manchmal ja tatsächlich unter Druck geraten, ne? Und so ein bisschen gesagt wird, ja, ist nicht schwanger und ne, und so. Und also so ein bisschen, ja, guckt man so ein bisschen drauf und fragt dann auch, na, sie sind doch gesund, wann kriegen sie denn ein Kind oder so? Das gibt's ja heute immer noch.
Ja, nicht immer noch, sondern sehr, sehr viel.
Ja, ja.
Und das sind alles hochbrisante Geschichten und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen können sich diesen Zündstoff sehr gut vorstellen, der in dieser Geschichte drinsteckt. Ja, genau. Mit nicht schwanger werden, mit dann doch schwanger werden, wie ist das mit, ne, wie sind die Partnerschaftsverhältnisse und überhaupt? Ja. Und dann geht ja Sarai zu ihrem Mann und sagt, Abraham, du musst jetzt da die Sklavin mal zur Ordnung rufen. So geht das hier nicht. Die zickt mit mir rum. Und Abraham hält sich da raus. Er sagt dann so, ja, nee, das ist ja deine Marken, du dich drum kümmern.
Ja, auf den Sex hat er sich eingelassen. Den Stress will er jetzt nicht haben. Das soll sie ja mal regeln.
So ungefähr. Also, ja. Also da hält er sich fein raus. Das wirft jetzt an der Stelle auch mal kein so gutes Bild auf Abraham, finde ich.
Nee.
Aber, also, und jetzt fängt Sarai an, sozusagen zurückzuzicken. Das, das eskaliert richtig bis dahin, dass Hagar dann flieht. Die haut ab. Und das ist ja auch nicht ohne weiteres so. Also, man konnte damals ja nicht einfach in der nächsten Stadt von vorne anfangen. Papiere oder sowas gab es auch nicht unbedingt. Und das sind Nomadenvölker, die sind da im fremden Land, zwar schon seit 10 Jahren, wohnen da in der Fremde. Also Hagar rennt weg und alles, was ihr bleibt, ist in die Wüste zu rennen und genau. Da dann zu sitzen und zu warten.
Genau. Und jetzt kommt zum ersten Mal, nachdem das ja alles ein bisschen wild ist, sag ich mal, die Frage nach dieser Barmherzigkeit des Herrn, denn jetzt gibt es eine kleine Wendung, der Engel kommt, findet sie bei einer Wasserquelle. Und sagt dann, fragt, wo kommst du her, wo willst du hin? So eine interessante Frage, die man heute noch anwendet in der Gesprächstechnik bei manchen Dingen. Und wo kommst du her, wo gehst du hin? Und dann sagt er, im Grunde genommen, geh zurück, ne? Und demütig dich unter ihre Hand, aber überlebe dadurch, ne? Also raus aus der Wüste hin, wieder in so eine gewisse Sicherheit, ne?
Mhm.
Aber ist ja noch nicht alles mit der
Barmherzigkeit. Nee. Also überhaupt ist dieser Bote Gottes, dieser Engel des Herrn ja derjenige, der sich der Magd in ihrer jetzt völlig verkorksten Situation schwanger, ohne offiziellen Vater, ohne Familie, ohne Absicherung in der Wüste, der sich ihr zuwendet. Und das beeindruckt sie tief. Also es scheint wirklich an der Stelle so zu sein, dass sie an dieser Stelle den Gott ihres Herrn, also ihres Herrn Abraham, erlebt, ne, und ihm dann auch einen eigenen Namen gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht.
Ja.
Sie scheint davon ganz beeindruckt zu sein, dass in ihrer verfahrenen Situation dieser Gott sich ihr zuwendet.
Mhm.
Der Engel macht dann ja auch Verheißungen zu ihrem Sohn, den sie Ismael nennen soll. Und was ich besonders witzig finde, ist, dass er dann sagt, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Das wird also ein anstrengendes Kind offenbar. Seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Also da glaube ich, das hört man als Eltern nicht so gerne, wenn Leute sagen, das wird aber ein interessantes Kind werden.
Das ist die schwierige Geschichte so ein bisschen, aber es gibt ja noch die richtig gute Nachricht dazu, nämlich, dass er auch noch sagt, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Also nicht nur der Ismael ist da, sondern es wird auch der Vater eines ganzen Stammes werden, eines ganzen Volkes. Da wird eine Riesennummer raus, ähnlich wie das ja bei Abraham auch verheißen war. Und das ist schon ein ziemlicher Triumph, finde ich, ne?
Ja, und du hast das ja gleich bibeltechnisch ausgegraben, dass das tatsächlich später noch ein Thema wird, ne? Wenn dann bei Jakob und Esau, die ja dann die Enkelkinder sind quasi, da dann gesagt wird, Esau heiratet tatsächlich, wie war das jetzt, eine Tochter Ismaels. Ne?
Ja, genau.
Das heißt, gewisser Verwandtschaftsgrad lässt sich nicht leugnen.
Genau, wir haben nämlich deshalb so lange gebraucht, bis wir mit dem Podcast beginnen konnten, weil wir erst ganz, ganz lange diese ganzen Familienstammbäume auseinanderklamüsern mussten. Das geht nicht nur Konfirmanden manchmal so, sondern auch gestandenen Pfarrern, die man angucken müssen, wer ist jetzt wessen Kind und wie sind die verwandt. Aber ja, ist so, da gibt es eine gewisse Verbindung. Da wird nochmal ein Bogen geschlagen zwischen Esau, ne, und eben dieser Enkelin Abrahams, also der Tochter Ismaels, genau. Ja.
Ja, jedenfalls endet die Geschichte damit, dass Hagar Ismael gebiert, dass Ismael da ist und dass erstmal alles erstmal wieder gut ist. Ne? Ja. Aber besonders eben diese Erfahrung, dass die Verheißung Gottes, die er Abraham und Sarai gegeben hat, jetzt auf die Magd übertragen wird auch. Also du wirst auch.
Ja.
Ne? Es wird nicht genau das Gleiche sein, aber du wirst auch das bekommen. Und letztlich waren es ja Abraham und Sarai, die sozusagen Gottes Verheißung mit ihrer List oder mit damals durchaus gebräuchlichen Regelung auf die Sprünge helfen wollten. Und sagten, wenn wir selber kein leibliches Kind haben, dann vielleicht über diese, du hast den Begriff vorhin genannt, da diese besondere Ehe. Also wo eine andere Frau stellvertretend einspringt. Oder ein anderer Mann eben, um Kinder zu zeugen, das machen die. Und das ist aber nicht der Weg, das ist nicht Gottes Weg in dieser Situation. Und trotzdem wird die Magd nicht verlassen und der Segen nicht zurückgezogen und auch nicht gesagt, nee, das machen wir ganz anders, sondern Gott sagt, ja, an der Stelle gebe ich auch meinen Segen.
Genau, insofern muss man sagen, am Ende, auch wenn da, finde ich, immer noch ein bisschen viel patriarchales Denken und ein paar Ungerechtigkeiten in der Geschichte stecken, ist es aber am Ende trotzdem so, dass jeder von der Barmherzigkeit was abbekommt, Gottes, ne? Und das ist so das Gute, ne? Also irgendwie trotz dieser schwierigen Situationen, trotz dieser menschlichen Gründe und Abgründe, gibt es noch einen Weg, der ganz gut ist. Das ist ja auch so die Hoffnung, die, ich glaube, auch jetzt für uns als Christen im Nachschwung von Ostern, also ein ähnliches Gefühl ausdrückt von es gibt was Gutes, es gibt was Positives, es gibt Leben, das man gar nicht selbst erzeugt, sondern das geschenkt wird. Das ich glaube, das ist ein Grund, ne, warum der Text nach Ostern vielleicht auch nochmal hier steht dann als Predigttext.
Absolut.
Nicht geeignet für Konfirmationen, meine ich. Das sind ja Konfirmationen eigentlich, glaube ich.
Ja, ich habe Konfirmation. Ich werde auch nicht über den Text predigen. Aber ich habe gerade gedacht, es ist aber genau das, was man den Konfirmandinnen und Konfirmanden doch eigentlich auch wünscht und mitgeben möchte, dass der Segen Gottes jeweils in ihrer besonderen Situation und auch in ihrer vielleicht schon an manchen Stellen verkorksten Situation oder in ihrer Situation, wo sie vielleicht doch von Gott gar nicht so viel wissen wollen, doch reingeht und Gott auch hoffentlich und bestimmt zu ihnen sagt, also auch mein Segen ist auch für dich da. Ja. Und mein Segen geht mit dir mit an diesem Tag und von da an. Und das passt ja nun wirklich super.
Wobei ich ja glaube, so eine Sex-and-Crime-Geschichte interessiert Konfirmanden wahrscheinlich auch. Aber da muss man, glaube ich, zu viel erklären. Und ich glaube, man wird das typische Konfirmationspublikum ein bisschen verschrecken.
Hoffentlich muss man da überhaupt noch irgendwas erklären. Wahrscheinlich erklären die einem dann, was da eigentlich los ist.
Genau. Das wäre, glaube ich, echt ein Kracher. Da kommst du wahrscheinlich ins Westfalenblatt, aber naja, was soll's.
Ja, wird man noch lange von sprechen. Aber ist es nicht das, was wir als Pfarrer von unseren Predigten wünschen? Nur eigentlich aus anderen Gründen. Ne? Eigentlich wollen wir ja die Verheißung ins Gerede bringen.
So ist das, genau. Ich glaube, wir sind durch, ne?
Wenn ich mal so gucke. Ich würde sagen, das war doch ein guter Schlussgedanke. Und vielleicht hat die Hörerschaft etwas dazu beizutragen. Wir freuen uns über schriftliche, mündliche oder persönliche Nachrichten.
Genau. Dann würde ich mal sagen, und sage auch, bleibt behütet und bis bald.
Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.